Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Händel und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Ich begrüße dich sehr herzlich. In der heutigen Folge spreche ich mit Dörte Westphal über die Bedeutung von präsenten Bezugspersonen für Kinder. Dörte ist Achtsamkeitslehrerin, Mama von 4 Kindern, Picklerpädagogin und Montessori-Pädagogin. Und wir haben darüber gesprochen, welche Rituale Dörte nutzt, um in ihrer Kraft zu bleiben. Wir haben darüber gesprochen, dass Kinder Erwachsene zum Anlehnen brauchen, dass sie die Gewissheit haben müssen, dass die Umgebung sicher ist, dass der Erwachsene ein guter, stabiler Haltepunkt ist, dass wir Erwachsene präsente Menschen brauchen, dass Kinder präsente Menschen brauchen. Wir haben auch über die Bedeutung der vorbereiteten Umgebung gesprochen, über die Vorbildwirkung und auch, dass es auch für uns Erwachsene, für uns Pädagogen und Pädagoginnen sehr wichtig ist, dass auch wir eine sichere Umgebung, sprich ein Team haben, wo wir uns auf Augenhöhe begegnen, wo wir Freude teilen, wo wir Ideen einbringen können, wo wir uns wohlfühlen und wertgeschätzt werden. Und genau, ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge und los geht's. Liebe Dörte, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich bei mir im Podcast Pädagogik mit Herz. Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du dir Zeit nimmst und fühle dich ganz herzlich begrüßt.
Ja, vielen Dank. Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Und bin gespannt, was ich so beitragen kann.
Liebe Dörte, du bist Achtsamkeitslehrerin, du bist Montessori-Pädagogin, Pickler-Pädagogin, du bist Mama von 4 Kindern.
Ja.
Wie geht's dir? Es ist Freitag, 14 Uhr. Was ist so los bei dir?
Ja, oh, jetzt haben wir es ehrlich gesagt gerade eher entspannt, aber selbst heute an dem Freitag switche ich zwischen den Terminen hin und her. Und es ist viel los, in dem Sinne auch, bedingt durch die Kinder, jetzt vor allem mit dem Julian, der 5 Jahre alt erst ist. Die anderen sind ja schon zwischen 21 und 15. Zu gucken, wie ich meine Zeit bestmöglich koordiniere, sodass jeder zu seinen Bedürfnissen kommt. Spielezeit, Arbeitszeit, Ichzeit, Paarzeit. Genau, das alles unter einen Hut zu kriegen, genau. Aber heute ist gerade gut. Irgendwie trotz dieser vielen Termine ist fein, dass die Sonne scheint. Und das verändert nochmal vieles. Das hebt so die Stimmung auch. Und es gibt auch immer so Momente der Beruhigung zwischendrin, so wie jetzt gerade, wo ich hier meinen Tee stehen habe. Und dann kann ich dieses Interview dann auch gleich hernehmen, so als Auszeit. Das ist übrigens total interessant, dass manchmal Arbeit auch eine familiäre Auszeit bedeutet, wo ich dann auch wiederum in die Entspannung gehen kann. Das ist ein ziemliches Phänomen seit einem Jahr, wo ganz viel online stattfindet, dass ich das durchaus wunderbar miteinander verknüpfen kann, weil auch jetzt ist eigentlich keine Anstrengung bedeutet, da jetzt auch mit dir im Austausch zu sein. Das ist eher bereichernd, so von Erfahrungen zu erzählen und sich gegenseitig inspirieren zu lassen. Das ist irgendwie ganz schön.
Hast du irgendwelche festen Rituale, um in deiner Kraft zu bleiben? Oder wie sieht das bei dir aus?
Ja, es wäre irgendwie eigentlich ganz schön, wenn ich feste Rituale hätte. Eine, je nachdem, wenn wir in Österreich sind, gehört immer dazu ein regelmäßiger Spaziergang. Also das ist auf jeden Fall eine wichtige Kraftquelle für mich. Auch ich, der Hauptwohnsitz ist ja in Freiburg, ne, wo wir leben. Und ich merke, wenn ich zu lange drin bin, auch vielleicht wetterbedingt, dann werde ich bei uns, sagt man, so rammdösig. Und sobald ich draußen bin, dann auch mit dem Julian, in dem Moment entspannt es sich schon. Also dann kann ich echt durchatmen, habe einen Tapetenwechsel sozusagen, dass wir in so einen Übergang haben, auch in einen anderen Raum, in einen anderen äußeren Raum. Und schon allein dieser Schritt, den dorthin zu tun, entspannt mich wirklich vollständig, ja. Und eine andere Variante ist ganz sicherlich so meine Auszeit. Wenn es mir zu viel wird, wenn ich am Spielen bin mit jemandem oder Arbeit zu viel wird, dann muss ich mir irgendein leckeres Getränk machen. Und das ist dann so mein Genussmoment, der mich dann oder wo ich mich dann auch einlade, mal aus dieser Geschäftigkeit oder aus diesem Alltag herauszutreten. Und ich merke, jetzt wird's anstrengend. Es fühlt sich anstrengend für mich an. Und wenn es nur 5 Minuten sind, aber so dieses bewusste Erleben, was ich jetzt brauche und mir das auch zu gönnen, das, was jetzt möglich ist, das hilft mir. Das sind, glaube ich, so meine Rituale. Was ich nicht habe, sind so festgelegte Rituale wie bei manch anderen. So typische Meditationszeiten zu haben, wie halbe Stunde oder Stunde, das ist meine Zeit. Das ist eher etwas schwierig angebunden. Das geht irgendwie tatsächlich nur, wenn ich allein bin. Und es kommen manchmal sehr viele Bedürfnisse zueinander. Also eine Auszeit ist natürlich auch das Lesen eines guten Buches. Das ist schon auch, was ich sehr selten habe und was ich hernehme. Aber es hat natürlich nicht unbedingt die gleiche Qualität, als wenn ich bewusst einfach mit mir bin und die Beine baumeln lasse und nur in die Gegend schaue. Das ist tatsächlich schon auch ein Unterschied, ja, den ich bemerke.
Ich glaube, es geht vielen so im Alltag, dass es, ja, dass es herausfordernd schwierig ist, dass da viele Bedürfnisse zusammenkommen. Aber ich glaube, es geht auch um dieses bewusste, Erleben oder Genießen, wie du sagst, von einer Tasse Tee oder so, was ganz Normales, ganz Einfaches. Aber wenn man es bewusst tut, hat es eine ganz andere Kraft. So erlebe ich das. Wie würdest du das sehen?
Das kann ich nur teilen. Genau wie du das schilderst. Das ist wirklich eine andere Kraft, ne? Weil ich nicht hinter irgendwas hinterher hetze oder hechle. Ich brauche jetzt was und jetzt hole ich mir das schnell. Sondern ich gebe mich in diesen Augenblick hinein, oder? Ich lasse mich dann fallen hinein in diese Zeit und kann deutlich spüren, das ist, würde ich sagen, der Unterschied, wenn irgendetwas nebenher abläuft, ne? Dann kann ich nicht wirklich ins Genießen gehen. Aber wenn ich bewusst wahrnehme, ja, da ist eine Anstrengung und ich merke die Veränderung beim Tee, beim Spaziergang, beim einfach auf dem Sofa sitzen und wirklich nichts tun, wie sich's aufräumt irgendwie innerlich. Ja, und ich bin dann anders da, auch wenn ich merke, okay, eigentlich könnte ich jetzt davon noch viel mehr gebrauchen, noch viel mehr Zeit, aber für diesen Augenblick ist das gut. Und ja, ich teile das durchaus. Das hat viel mit unserem Bewusstsein zu tun, dass ich präsent bin in diesem Moment für mich.
Und ich glaube, das kann auch schon ganz wesentlich für Pädagoginnen sein, so am Vormittag in der Gruppe. Da kann man einfach nicht 20 Minuten rausgehen oder meistens oder selten. Und da eben so kleine Inseln zu schaffen, wenn es anstrengend wird, das zu spüren und so Kleinigkeiten, in so Kleinigkeiten wieder Kraft aufzutanken.
Ja, das ist wahr, weil was im pädagogischen Kontext ist, dass wir eigentlich viel am Hetzen sind und im Kindergarten noch mehr jetzt, oder nee, im Kindergarten anders als in der Schule, weil im Kindergartenbereich ist häufig so das Gefühl, wenn ich nichts tue, wofür bin ich dann hier? Also wir holen unsere Rechtfertigung für unsere Anwesenheit durch das Tun konkret am Kind, ja. Aber wie wäre es, wenn wir wirklich einfach uns hinsetzen auf dem Stuhl oder am Boden und einfach schauen, was gerade geschieht und ich nicht diese Selbstdefinierung darüber bekomme, ich muss jetzt aktiv sein, sei es im Spielen, sei es ich muss was organisieren, was vorbereiten, was aufräumen. Nee, also das ist schon, wenn ich mit den Kindern zusammen bin, dann zählt eigentlich als Pädagoge meine Zeit, dem Kind zur Verfügung zu stellen und nicht noch anderen Dingen und wirklich einfach in der Präsenz sein, echt zu sitzen. Also ich lade alle Pädagogen, Erzieherinnen, Lehrkräfte dazu ein, kommt einfach mal in die innere Ruhe. Und in diesem Kontext, den du ansprichst, geht es eigentlich nur im Beisein der Kinder, weil wenn ich danach suche, das zu tun, ohne dass die Kinder anwesend sind, dann kann ich das gleich vergessen. Dann ist es vielleicht eine Pause, die ich aber im Kindergarten eigentlich nicht wirklich zur Verfügung habe. Und die Zeit ohne Kind gibt es nicht. Also brauche ich doch eine Möglichkeit, in Anwesenheit runterzufahren und mich immer wieder innerlich zu regulieren. Ja, und das ist wunderbar, sitzend da zu sein und dann zu bemerken, dass die Kinder eigentlich auch in die Ruhe kommen Und wenn die Kinder das nicht kennen, dann gucken sie, was machen die jetzt? Die sitzt auf dem Stuhl, hä? Die macht ja nichts. Und sie gewöhnen sich aber wunderbar daran, weil das andere, was da eigentlich ein Geschenk für die Kinder ist, dass ich wirklich präsent bin. Ich bin anwesend und sie können jederzeit zu mir kommen. Egal wie es ist, wenn ich geschäftig bin, habe ich keine Zeit und kann dann nur sagen, du gleich, ich arbeite gerade, ich spiele gerade, ich räume das noch auf, warte, warte, warte. Die Kinder werden ständig vertröstet bis zu irgendeinem Zeitpunkt, der eigentlich nie wirklich genau richtig ist. Und so stehe ich zur Verfügung und sie können zu mir kommen und sie können wieder gehen. Und ich bin vor allem nicht in der Hetze. Ja, und ich komme zur Ruhe.
Das ist eine totale Win-Win-Situation und wenn man das so hört, total logisch. Aber ich kenne das aus eigener Erfahrung und auch aus dem Austausch von vielen Kolleginnen, dass dieses Aushalten, nichts zu tun, so, so schwierig ist. Und aber gerade eigentlich, so wie du es gerade beschrieben hast, so wichtig ist. Ich gewinne und die, vor allem die Kinder gewinnen ja dadurch.
Ja, ganz genau. Und wir sind aber irgendwie angeregt, schon in der Ausbildung geht es um viel Vorbereitung, viel aktive Zeiten. Ich mache was für die Kinder, ne? Wir müssen dieses machen zusammen und jenes zusammen machen. Das ist ein völliger Trugschluss, weil die Kinder brauchen uns nicht so, wie wir uns eigentlich aufdrängen, ein Stück weit. Ja, sondern sie sollen die Gewissheit haben, dass die Umgebung sicher ist für sie, dass der Erwachsene für sie ein guter, stabiler Haltepunkt ist, ja, in ihrem Alltag, aber dass sie auch selber aus sich heraus in die Wirksamkeit kommen und im Spiel mit anderen Kindern viel mehr Glückserfahrung erleben, weil das gleichwertiger ist als mit den Erwachsenen. Was nicht heißt, dass wir nie was mit den Kindern machen sollen, ne? Also es entsteht ja auch dieser spontane Impuls, ja, jetzt. Jetzt bin ich eingeladen, ins Tun zu kommen und ich habe auch richtig Freude daran und sage ganz bewusst aus einer inneren, deutlichen Ja-Entscheidung, ja, okay, jetzt gehe ich mit dir. Jetzt können wir draußen rumtoben, wir können dieses eine Spiel spielen oder ich baue was mit dir zusammen auf. Und dann ist aber wieder Zeit, sich zurückzunehmen, damit wir nicht so eben im Vordergrund sind, damit sie merken, es gibt schon auch einen Unterschied zwischen Spielen mit Kind und Sein mit einem Erwachsenen. Und ich finde, dass wir Erwachsene eher auch wirklich zum Anlehnen sind und wenn jemand Trost braucht, dafür da sind. Und wir sehen auch viel klarer, was zwischen den Kindern geschieht. Ne, wenn ich immer in der Situation bin mit dem Rücken wo irgendwo hin und bin eigentlich vom Geist her bei diesen Kindern, es passiert was, dann kriege ich gar nicht mit, was war. Und dann reagiere ich eigentlich oft nur aus dem Autopilotenmodus heraus. Sag, ah, ich höre mir an, was ist passiert? Und dann kommt vielleicht irgendwelche Stigmatisierung. Du hättest das abgeben sollen. Also so, ne, diese klassischen Opfer-Täter-Geschichten dann auch. Oder ich werde streng, weil ich gerade in irgendwas gestört worden bin im Spiel mit dem Kind und werde dann so ein bisschen unwillig. Und dann ist doch einfach schön, wenn ich viel mehr sehen kann und schaue und wahrnehme, was für Prozesse echt ablaufen. Und was die Kinder so für Bedürfnisse mitbringen und wie sie selber da sind, in welcher Tagesverfassung sie hier sind. Und dann kann ich mich darauf einlassen. Ja.
Wenn bei einer Pädagogin jetzt so die Frage auftaucht oder das Gefühl, aber die Kinder, die gehören ja gefördert und es gehört Feinmotorikübungen oder so gemacht. Wie denkst du, wie kann man wieder in das Vertrauen kommen, dass Entwicklung sowieso passiert?
Ja, also klar, wenn ich aktiv sein möchte, dann ist eigentlich eine wesentliche Erfahrung meiner Überzeugung nach, dass wir eine gute Umgebung haben, in der die Kinder aus sich heraus und selbsttätig genau diese Entwicklung auch machen können, dass sie den Bereich haben zum Klettern, einen Bereich zum Herumtollen, einen Bereich, um in die Ruhe zu kommen, ne, für Rollenspiele, für selbstständiges, eigenständiges Spielen. Ich finde, da sollte viel mehr das Augenmerk draufgelegt werden, dass das so meine Aufgabe ist, für diese vorbereitete Umgebung zu sorgen. Das ist jetzt so der Montessori-Teil von mir. Ne? Und dazu muss ich aber wissen, was die Kinder eben für ihre Entwicklung brauchen. Und zum Beispiel in der motorischen Entwicklung, ne? Wenn ich weiß, das steht an ab dem zweiten Lebensjahr, ab dem dritten Lebensjahr oder sechsten Lebensjahr, dann biete ich ihnen das an, aber sie brauchen mich nicht zwingend dazu. Das ist nicht eine einmalige Angelegenheit, wo ich ein Angebot mache, sondern die Kinder sollten das ständig haben. weil sie auch unterschiedlich sind in ihren Entwicklungsschritten oder in ihrem Entwicklungstempo. Also wäre doch das ganz schön, wenn es eine Dauereinrichtung wäre oder manchmal mit Variationen ein bisschen verändert wird. Ich hatte, als ich mal in einem Kindergarten auch hospitiert habe, da habe ich auch kurzzeitig mitgearbeitet. Da gab es nicht diese Umgebung fürs Klettern und Tuffstein. Und dann war da ein ganz pfiffiges Mädchen, die hat natürlich die Regale benutzt, wo die Spielsachen eigentlich eingeräumt werden und hat sich da am Klettern ausprobiert. Ne? Und dann war so die Frage, ja, aber das geht doch gar nicht. Und ich sage, okay, aber wo kann sie klettern hier in dieser Umgebung? Ihr wisst, ne, als Pädagogin, dass es ein ganz natürliches Bedürfnis ist, ja, so in die Bewegungsentwicklung zu gehen. Also brauchen doch die Kinder dafür was. Und das reicht nicht mit einem einmaligen Angebot. Und dann kann man schauen, okay, wenn ich nichts anderes habe, dann räume ich ein Regal frei und dann kann sie da ihre Kletterübungen machen. Und wenn ich nicht am dauerhaften Spielen bin mit anderen Kindern oder am Umherhetzen von einem Eck ins nächste, dann kann ich da auch ganz ruhig in der Nähe sitzen und zuschauen. Ah ja, genau. So macht sie das, so kann ich sie unterstützen und dann kann ich mir überlegen, am besten mit dem Team, wie können wir eine kleine Ecke schaffen, wo dieses Mädchen rumklettern kann und wir haben trotzdem das Regal als Materialaufbewahrungslager sozusagen, ne, wo die anderen Spielsachen weiterhin eingeordnet bleiben, dass dann nicht zweckentfremdet wird.
Ja,
Ja.
sehr schön. Und wie kommt so der Pickler-Teil in deine Arbeit? Was würdest du sagen, was ist da so das, was dich fasziniert? Was genau?
Bei Pickler, das ist dieses Vertrauen, dass die Kinder sich selbstständig entwickeln, ne, dass sie wirklich Kompetenzen, die Kompetenz mitbringen, entscheiden zu können, was brauche ich jetzt, was möchte ich jetzt gerne machen. Und diese feste Überzeugung, dass ein Kind grundsätzlich das gerne aus sich selbst heraus tut. Frei sein möchte von uns Erwachsenen. Also was eigentlich in einer Kindereinrichtung leichter ist, häufig als daheim, ne, weil es eine Umgebung ist, die eigentlich ganz deutlich abgestimmt ist auf die Bedürfnisse der Kinder. Und das ist, finde ich, durchaus das Faszinierende. Und klar, bei Pickler gibt es auch die ganzen Entwicklungsgeräte, die zur Bewegungsentwicklung unterstützen sind. Aber es ist vor allem eben diese Haltung, den Erwachsenen nicht so wichtig zu nehmen, dass er im Tun ist mit dem Kind, sondern dass der Erwachsene Sicherheit bietet und Zuwendung bietet und sich für den Raum verantwortlich fühlt, in dem jedes Kind sich wiederfindet in seiner Entwicklung und auch weiß, wenn ich einen Erwachsenen brauche, ist er für mich da. Und dazu braucht er Zeit und innere Gelassenheit. Ne? Also immer ganz viele Momente der Entspannung, sich regulieren, zu bemerken, oh, jetzt merke ich, jetzt wird es angestrengt oder ich fange an zu hetzen, durchatmen und dann kann ich entscheiden, was brauche ich? Brauche ich einen Stuhl? Brauche ich einen Boden, mich hinzusetzen? Oder mal der Kollegin sagen, du, ich gehe mal kurz auf Toilette. Und dann dauert das vielleicht 10 Minuten statt 5 Minuten, um da mal durchzuatmen. Ne? Aber kann mich darauf verlassen, dass die Kollegin da schützend dann diese Zeit überbrückt. Und dann bin ich aber wieder da in wesentlich mehr Kraft als zuvor. Aber ich finde, das unterstützt eigentlich die Pickler-Arbeit, uns Erwachsene Auszeiten mit Kindern im Beisein der Kinder sich zu nehmen. Und das Tolle ist, dass die Kinder das auch merken, dass sie uns die Auszeiten nehmen und sie können dann nämlich auch mal durchatmen. Das höre ich dann auch, dass sie sagen, oh, das war jetzt echt anstrengend. Und das hat mich jetzt angestrengt, dieses Spielen. Und dann sagen die durchaus auch, oh, ich muss mal durchatmen. Ja, oder ich muss mich mal hinsetzen. Es gibt Kinder, die lieben das, oder? Sich diese Pausen nehmen. Und das ist dann bewusst bei ihnen, das, was sie sonst unbewusst machen.
Ich denke mir auch manchmal, was leben wir den Kindern vor, wenn wir den ganzen Tag gehetzt sind und von A nach B laufen? Und also auch da noch einmal so der Gedanke, in die Vorbildwirkung zu kommen und sich Auszeiten zu nehmen und gelassen sein zu dürfen.
Ja, ich muss kurz mein Kabel einstecken. Okay. Ja, also wenn man davon ausgeht, dass wir eine Orientierung sind, wo das für das Kind, wo es hinkommen wird, ne? Also so werde ich auch mal sein, dann ist doch eigentlich das Bild häufig, also heutzutage nicht mehr immer oder früher war es auch nicht immer, dass eigentlich der Erwachsene nur gehetzt ist, dass er keine Zeit hat, dass er schnell grantig wird, ja, und immer irgendetwas zu tun hat. Das ist so die Ausrichtung. Und zumindest wenn sie älter sind, dass man dann oft diesen Ausspruch hört, ich werde nicht erwachsen werden. Ja, es ist sicher intuitiv gesagt und nicht wirklich im vollen Bewusstsein immer dahergesprochen, aber es hat einen Grund, weshalb Kinder nicht groß werden möchten, dass sie in diesem Kindheitserleben verweilen wollen, weil mitunter, das ist jetzt etwas vielleicht zu sehr in die Psychologie hereingehend, weil das eigentlich nichts ist, was ein Kind sich wirklich vorstellen kann. Immer nur zu arbeiten, aufzupassen, zu erziehen, streng sein zu müssen. Ja, also das höre ich bei meinem Sohn denn auch immer. Das, was ihn wirklich ärgerlich macht, ist, wenn ich ärgerlich bin und mit einer strengen Stimme rede. Sagt er, nein, du sollst nicht streng mit mir reden. Du sollst freundlich mit mir reden. Und dann tut er alles dafür, dass ich freundlich werde. Und wenn das auch so aussieht, dass er bockig und zänkisch wird, dann ist das ein Ausdruck dafür, dass er mich anders haben möchte. Und das ist im Kindergarten oder im schulischen Kontext echt überhaupt nicht anders. Die Kinder wollen einen freundlichen, sicheren Menschen um sich haben, der liebevoll ist und eigentlich zu 100% präsent und fehlerfrei. Das am allerliebsten. Ja, aber eigentlich sich sicher zu fühlen, dass wir wirklich nicht plötzlich umschwenken und rumschimpfen. Ja, das verunsichert sie und das macht ihnen Angst. Und wenn das an der Tagesordnung ist, dann hat das schon was mit dem zu tun, dass wir nicht reguliert sind. Das heißt, auch nicht in der Resilienz uns befinden als Erwachsene und durchaus auch unter fehlender Impulskontrolle leiden. Das, was wir uns schon von Kindergartenkindern eigentlich wünschen, dass sie ihre Impulse kontrollieren, besonders ne, so im Aggressionsverhalten, im sogenannten, und andere Mittel und Wege finden, mit ihren Emotionen umzugehen. Aber es sind häufig eigentlich wir, die das nicht im Griff haben und die Kinder bekommen das halt zu spüren. Und gerade wenn es um Vorbild geht, liegt es auf der Hand, dass die Kinder uns eins zu eins übernehmen. Und das zeigt sich schon häufig im Kontext, wie sie miteinander auch sind. Das ist oft unsere Erwachsenensprache und unsere Erwachsenenhandlung.
Wir wollen bei den Kindern soziale Kompetenzen fördern, oder? Und wollen, dass sie lernen, wie man miteinander umgeht. Und wenn wir aber gestresst sind und wenn wir gehetzt sind, reagieren wir eben oftmals so, wie wir es eigentlich von den Kindern nicht sehen wollen. Also, ja.
Ja, ganz genau, das trifft den Nagel auf den Kopf. Es ist auch, wie wir miteinander sind, oder? Wir Erwachsenen untereinander. Also ganz schwierig ist es natürlich in einem Feld, wenn es im Team nicht hinhaut und da so Konkurrenzverhalten auftritt, besonders wenn Gruppen getrennt sind voneinander, dann vergleicht man gerne. Das ist einfach natürlich auch in unserer menschlichen Natur gelegen und gesellschaftlich so importiert oder weitergegeben auch. Aber das fördert jetzt nicht gerade ein entspanntes Miteinander, weil eigentlich ist meine Überzeugung und auch meine Erfahrung, wenn wir Kinder begleiten, braucht es auch ein Team, was gemeinschaftlich arbeitet, um uns auch gegenseitig unterstützen zu können, gerade wenn es uns auch nicht gut geht. Und es fördert die Kreativität und es stärkt auch den Blick aufs Kind. Wenn ich es freundlich sehen möchte, mit einem freundlichen Blick und wirklich sehen möchte, in welcher Entwicklung es sich befindet und einen offenen Zugang zu dem Kind haben mag, dann ist das nur hilfreich, wenn da ein Kollege oder eine Kollegin steht, ah, du bist heute nicht so gut drauf und ich kann sagen, ja, das stimmt, ich bin heute irgendwie schlecht gelaunt und es nervt mich hier gerade. Ja, kein Problem, das kenne ich. Wenn das schon jemand sagen würde zu mir und mir vielleicht die Hand auf die Schulter legt oder wenn es ganz sicher ist, dass man sich kurz umarmen kann, das ist perfekt. Und wenn die Kinder das sehen, dann sehen sie eine harmonische Zweierbeziehung. Sie spüren wirklich, wie Beziehung sein kann. Und das können wir, wenn wir Erwachsene uns einfach mal umschauen und gucken, wie sind wir miteinander eigentlich? Ist das eine Kultur, die sich lohnt, den Kindern zu zeigen und sie daran teilhaben zu lassen.
Dankeschön fürs Teilen. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Da können wir Ja, da ist jeder eingeladen, in die eigene Reflexion zu gehen und zu schauen, was kann ich beitragen im Team.
Genau, weil wenn es da stimmig ist, dann bin ich ja auch entspannt. Und ein Faktor ist eben oft, dass man schon hinkommt, da an den Arbeitsplatz schon mit einem unguten Gefühl oder wie ein Kind auch mit einem unsicheren Gefühl, weil ich nicht weiß, wie heute die Stimmung sein wird. Und das hat nur was mit den Erwachsenen zu tun, in dem Falle, ne? Und das ist genau das Gleiche. Eigentlich haben wir deckungsgleiche Bedürfnisse, Kinder und Erwachsene. Wir wollen gesehen werden oder wir wollen in unserer Souveränität auch, die wollen wir bewahrt haben, wissen. Und wir möchten uns auch kreativ mit einbringen, ja, zum Beispiel in die Gestaltung einer Umgebung oder wie wir miteinander sein wollen oder wie wir hier den Raum gestalten, sodass sich jeder wohlfühlt. Und das wird leider immer wieder vergessen, weil es dann häufig ein Hierarchiegedränge auch ist und keine Kultur des Miteinanders ist. Das ist ein bisschen schade. Also wenn es im Team stimmt und man sich auf Augenhöhe begegnet und auch sieht die Anstrengung, die jeder so erlebt und so aber auch Freude teilen kann, dann ist es für die Kinder auch gleich viel entspannter und sie können sich wohlfühlen, ja, und sich niederlassen. Und das wollen eigentlich wir Erwachsene auch. Also ein Kollege sagte mal, wenn ich entspannt nach Hause komme nach einem Arbeitstag, dann ist es perfekt. Aber wenn ich angestrengt nach Hause komme, dann fühle ich mich nicht wohl. Dann bin ich auch nicht sicher. Weil jede Anstrengung heißt, es ist mit Unsicherheit verbunden und ich fühle mich auf eine gewisse Art und Weise bedroht. Also wenn man jetzt rein mal von der Neurologie her geht, dass sich unser Gehirn bedroht fühlt. Ja, und das soll ja eigentlich nicht so sein.
Das stimmt ja. Du bist auch Achtsamkeitslehrerin, auch in dem Sinne, dass du Achtsamkeit mit Kindern erarbeitest, würde ich jetzt, oder erlebst. Was würdest du sagen, ab wann macht das Sinn? Ja, wie ist da so deine Sichtweise
Ja.
drauf? Wie siehst du das? Wie fängt man an?
Ja, also der erste Schritt ist, wie immer, bei mir anzufangen, ne, dass ich sehe, was gerade los ist und wie der Moment gerade ist. Weil dann kann ich das artikulieren, also aussprechen, auch in Gegenwart des Kindes, dass ich sage, du, oh, ich merke, da ist dann ein Hungergefühl und ich fühle mich gerade eher unwohl, weil ich hungrig bin. Und dann hört das Kind, ne? Und es fängt irgendwann an, wenn ich sowas äußere, wie es mir gerade geht einfach oder dass ich gerade echt so schlechte Laune habe, weil ich bin heute Morgen spät aufgestanden und bin total knapp in den Kindergarten gekommen. Und fühle mich noch gehetzt und mir fehlt eigentlich so die ruhige Kaffeezeit oder was auch immer man so braucht, morgens noch zum Aufwachen. Ach, und ich bin jetzt noch nicht richtig da. Dann kann das Kind das mitgehen und auch das hört es. Und irgendwann kommt das so ins Bewusstsein, dass ein Kind sich auch erlebt, eigentlich fühle ich mich gerade auch nicht wohl, zum Beispiel. Ne? Und das Spannende ist, dass wir dadurch die Kinder unterstützen, das auch artikulieren zu können, dass sie sagen, oh, ich bin jetzt wütend. Ja, oder ich freue mich, die Oma ist heute da und die holt mich heute aus dem Kindergarten ab und da bin ich schon ganz aufgeregt. Und Achtsamkeit bedeutet ja auch, dass ich das als Erwachsene mitfühlen kann, ne, wie es dem Kind geht. Und indem ich mich zeige und mitteile, ist das Kind auch eingeladen, sich zu zeigen und mitzuteilen. Und dann können wir beide dastehen und sagen, ach ja, schlechte Laune oder ja, super, die Oma kommt. Oder genau, und dann kann man als nächsten Schritt das durchaus auch im Körper spürbar werden lassen. Aber das finde ich tatsächlich noch ein bisschen brisant. Also für mich ist der Einstieg über die Sprache, dass ich auch die Kinder begleite in ihrer Gefühlswelt, dass ich ihnen sprachliche Angebote mache, dass sie das in Worte fassen können. Aber es ist vor allem, das ist auch so der Montessori-Teil, der eindeutig mit der Achtsamkeit kooperiert, sie Sinneserfahrung machen zu lassen und das auch dann irgendwann in Worte zu fassen. Ne? Ist es angenehm, die Sonne auf der Haut oder dieser Klang, den ich jetzt höre? Also ich mache viele Sinnesübungen übers Hören, Sehen und auch Schmecken und einfach auf der Empfindungsebene. Also nicht sagen, ich höre einen Vogel, sondern ja, da ist ein Klang und das noch was. Es ist laut oder es ist leise, es ist angenehm oder es tut vielleicht auch weh im Ohr. Und das, was ich eigentlich mache bei den Kindern, ist, dass man über solche Übungen das mehr ins Bewusstsein holt, das, was sie intuitiv erleben, ne, und ihnen dafür eine Sprache anbiete. Und womit Kinder sowieso, eigentlich fühlen sie sowieso viel. Ja, und ich muss nur hervorholen. Ja.
Ja, dieses Versprachlichen, glaube ich, ist dann auch ein wesentliches Element, um es dann selbst irgendwann später ausdrücken zu können, was das so in einem los ist.
Ja, und weil es scheint vielleicht ein bisschen früh im Kindergarten, aber man kann vieles anbahnen, ne? In der Achtsamkeitspraxis spricht man vom Samensäen für die Achtsamkeit. Das heißt, wir beginnen damit, so das Bewusstsein zu schärfen bei den Kindern, damit es irgendwann, wenn es wirklich gebraucht wird oder sie aktiv damit umgehen können in den späteren Jahren, dann ist es schon viel eher abrufbereit und sie erinnern sich daran. Ne, also wir legen ganz viel in ihr Gedächtnis ab und dann ist es da abgespeichert. Langzeitgedächtnis, Kurzzeitgedächtnis, völlig egal, aber es ist eine Erfahrung gegeben, mit der sie dann, die sie dann zur Verfügung kam. Ja, und klar, viele Spiele in Kooperation, aber ich weiß noch, das, was Kinder total lieben, ist übrigens auch dann über den Erwachsenen in dem Falle tatsächlich zum Beispiel so Schüttelübungen zu machen, ne? Und das spüren sie einfach im ganzen Körper, ja, oder dass ein Erwachsener die Arme nimmt und ausschüttet und sie lieben die Beziehung, weil sie den Erwachsenen auf einer neuen Ebene kennenlernen, aber sie haben Kontakt zu ihrem Körper und es ist, sie sind dann viel präsenter und das hat schon auch Auswirkungen dafür, wenn sie zum Beispiel im Streit sind, ne? So mit 5, 6, 7 Jahren und Konflikte haben, dann kann ich schon anfangen, so ein bisschen mehr reflektieren zu arbeiten, boah, das fühlt sich gerade angestrengt an, oder? Oder du spürst einen starken Unmut. Und man kann durchaus so ein bisschen, wenn sie die Erfahrung haben, Wut kann ich nur ausagieren, indem ich den anderen eins über den Dez gebe, sich erstmal selber wahrzunehmen und diesen Impuls auch zu entdecken, ja, ich möchte jetzt. Und dann kann man zusammen gucken, kannst du es vielleicht woanders hinführen, ne, in das Kissen mal geschwind reinhauen. Ja, und nicht auf den Anton oder auf die Isabella da losgehen. Also so kann man sie begleiten, aber es geht nur, wenn ich selber diese Ressourcen weiß und selber weiß, wie das ist, wenn ich in der Wut bin oder in der Enttäuschung, wie ich reagieren würde. Dann bin ich eine wirklich echte Hilfe, weil das ist dann eins zu eins übertragen.
Also Achtsamkeit kann man nur lernen, indem man bei sich selbst beginnt. So.
Ja, genau, das
Ja.
ist meine Erfahrung und das ist auch echt meine Empfehlung und was natürlich nicht heißt, dass ich Übungen nicht trotzdem machen kann, aber wenn, es geht nicht, wenn ich nicht selber die Erfahrung gemacht habe. Wenn ich selber nicht weiß, wie ich esse mit dem Löffel, dann kann ich es einem Kind auch nicht vorführen oder ein Kind nicht dabei unterstützen, wie es mit dem Löffel essen könnte. Ja.
Ich habe auch manchmal das Gefühl, es hat so viel mit authentisch sein zu tun. Wenn ich sage, ah, ich fühle mich jetzt, oder ich habe jetzt so ein Beispiel in Erinnerung, ich habe dann irgendwann einmal gesagt, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt tanzen. Und dann haben wir getanzt und es hat so viel Spaß gemacht. Und ich habe das Gefühl, es hat viel auch mit authentisch sein zu tun.
Ja, das ist wunderbar. Genau, es ist absolut authentisch und das spüren die Kids und dann sind sie ganz anders dabei. Und dann heißt es nicht so, jetzt haben wir eine Angebotszeit und jetzt wird getanzt. Dann sehe ich da schon mindestens 3, 4 Kinder. Also ich will jetzt eigentlich im Sandkasten bleiben und nicht tanzen gehen oder so. Ne? Ich mag jetzt eigentlich mein Buch weiterlesen, also weiter anschauen. Ja, das ist was ganz anderes aus einer Spontanität heraus und aus einem inneren Bedürfnis heraus, ja. Und es hat nicht diesen Druck, jetzt müssen wir alle da etwas machen, weil das ist tatsächlich schon der Aspekt der Achtsamkeit. Es geht nur über ein inneres Bedürfnis. Das heißt, ein Angebot, aber nichts, was ich zwingend übertragen kann. Und es wäre fatal, die Achtsamkeit zu einem Pflichtprogramm zu machen, weil dann haben die Kinder schon wieder eine andere Erfahrung, denn es ist nichts anderes als das Angebot mit dem Morgenkreis oder jetzt ist Spaziergangzeit. Es geht nicht darum, dass sie keinen Spaß daran haben. Es geht nur um diese Pflicht, die meistens damit verbunden ist, ne? Und das ist jetzt in der Achtsamkeit nicht so, aber ich kann trotzdem kleine Spielezeit anbieten, wo man Wattebällchen hin und her bläst und sie dann guten Kontakt zum eigenen Atem zum Beispiel dann auch haben. Aber man merkt sehr schnell, wenn es keinen Spaß mehr macht, und es wäre sehr schade, wenn in Erinnerung bleibt, okay, wir haben jetzt Achtsamkeitszeit, es ist eigentlich langweilig, dann ist das, dann haben wir diesen Weg eigentlich schon verschlossen, ja, wo die Kinder diese Erfahrung, diese wohlwollende, angenehme Erfahrung mit verbinden könnten und das dann mit in ihr Leben vielleicht reinnehmen. Ah ja, Achtsamkeit, stimmt, da war doch was, da haben wir mal was total Schönes gemacht. So, ja.
Ja, es ist so ein Balanceakt, oder? Zwischen Geben und Nehmen, zwischen Loslassen, Zurücknehmen, sich wieder einbringen. Also, wie das ganze Leben halt ist, ist es, ja, in der Arbeit mit den Kindern. Und sich da halt dann immer wieder zu, selbst zu reflektieren als Pädagogin, zu sehen, kann ich wieder mehr loslassen? Was braucht es?
Ja, genau. Und da braucht es einfach einen Menschen, der in seiner Präsenz ist, das heißt innerlich wirklich anwesend ist und sich nicht damit beschäftigt, was in einer Stunde los ist oder wann der Mittagstisch vorbereitet wird oder aha, da gibt es noch einen Termin, ich muss nachher noch geschwind einen Anruf tätigen. Oder dass wir innerlich so belegt sind, wirklich mit Terminkalender und Erledigungen auch nach der Arbeit. Unser Kopf ist dann einfach voll. Ja, und wenn wir den frei machen können, beziehungsweise wir nicht so verbunden sind mit unseren ganzen Gedankenkreisläufen und Besprechungen, sondern sagen, Kindergartenzeit ist auch Ausruhzeit für mich, ich lasse mich nieder und bin da. Und dann bin ich viel mehr aus dieser Haltung heraus im Spüren und im Feld es wirklich leichter zu bemerken, wo werde ich jetzt gebraucht und wo sollte ich wirklich stärker eingebunden sein. Und wo merke ich, ah, die zwei sind da schon wieder sehr nah beieinander, aber ich springe nicht gleich hin, weil ich jetzt mir diese Ruhe gönne, zu sagen, okay, jetzt schaue ich erstmal, was wirklich geschieht. Ich merke, da ist sofort so ein Hab-Acht-Haltung in mir. Da kommt gleich so ein rotes Männchen, was sagt, hey, du solltest jetzt dahin rennen. Ne? Und dann ist aber genau den, der zur Ruhe meint, sagt, schau doch erstmal und beobachte mal wirklich, was sich zwischen den Beinen gestaltet. Ne? Und sollte es zum Konflikt kommen, dann bin ich immer noch schnell genug da, um zu unterstützen, dass es nicht zu sehr ausufert. Oder ich erlebe vielleicht mal diesen Überraschungsmoment, ich werde überhaupt nicht gebraucht. Die haben das gut mit sich selber ausgemacht. Sie können sich auch selber regulieren oder haben einen Weg gefunden, dass es nicht eskaliert und sie sich vielleicht brummig angeguckt haben, Wortwechsel, vielleicht mal ein kleiner Schubser, aber das war's denn. Ne? Das ist so, dass also mit genau dieser Entscheidung zu treffen, wann werde ich wo gebraucht, auf welche Art und Weise auch ich gebraucht wird, geht nur, wenn ich wirklich anwesend bin in dem Moment hier in dieser Zeit beim Kind und nicht mit irgendwelchen Plänen oder Grübeleien beschäftigt bin oder organisatorischen Krimskrams.
Ach, Dirt, das ist so schön, mich mit dir unterhalten zu dürfen. Aber wir kommen trotzdem zu einem Ende. Eine letzte Frage, die jeder Podcast-Gast kriegt. Wenn es eine Wünschefee geben würde und du hättest einen Wunsch frei für die Kinder, für die Pädagoginnen, für das Bildungssystem, welchen Wunsch dürfte sie dir erfüllen?
Ganz spontan wäre es das, lasst euch endlich zufrieden miteinander. dass die Kinder einfach nur eine feine Umgebung haben, in der sie einfach schalten und walten können, wie sie wollen, ganz nach ihrem Bedürfnis. Und dass die Erwachsenen nicht so viele Aufgaben aufdoktriert kriegen. Das müsst ihr machen, diesen Bildungsplan erfüllen, dieses Portfolio erstellen. Sondern auch hier, nehmt euch die Zeit und seid einfach da und seid wie ihr selbst. Hauptsache, die Beziehung, stimmt und es ist Freude dabei im Miteinander.
Schön, danke schön. Wenn jemand noch mehr über dich wissen möchte oder von dir wissen möchte, wie kann man mit dir in Kontakt treten?
Ja, also prinzipiell total gerne. Ich freue mich über jede Zuschrift. Ich habe eine Website, dörtewestphal.de. Da findet man meine Kontaktdaten und da kann man mich anmelden oder anrufen oder sonst auch bei Abo-Seminare. Auf der Webseite schauen, dann sind da auch durchaus mal Fortbildungsangebote, wo man auch mal ein bisschen schmökern kann. Das sind, glaube ich, so die zwei hauptsächlichen.
Okay, ich werde das dann verlinken, sodass das dann jeder findet und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für das wundervolle Gespräch. Dankeschön.
Liebe Lisa, ich danke dir auch. Es war echt kurzweilig. Vielen Dank.
Dankeschön. Ja, ich hoffe sehr, dass du dir so einiges aus dieser Podcast-Folge, aus diesem Gespräch mit Dörte Westphal mitnehmen konntest. Ich empfehle dir wirklich, dir dein Notizbuch zu holen und deine wichtigsten Erkenntnisse aufzuschreiben, die Punkte oder diese Fragestellungen aufzuschreiben, worüber du reflektieren möchtest, was du gern in deine Arbeit einfließen lassen möchtest, wo du einfach wieder den Fokus hinlenken möchtest. Denn so kann unsere Arbeit weiter wachsen, kann sie qualitätsvoller werden, kann sie intensiver, tiefer werden und ja, im letzten Ende auch erfüllter werden. Und das wünsche ich dir von ganzem, ganzem Herzen und möchte dir einfach wirklich sagen, deine tagtägliche Arbeit ist so wertvoll, ist von sehr, sehr großer Bedeutung. Du leistest einfach unglaublich wertvolle Arbeit und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du ihn mit Kollegen, Kolleginnen teilst, wenn du mir sehr gerne eine Rezension auf iTunes dalässt. Und ja, ich freue mich von dir zu lesen und zu hören und wünsche dir alles, alles Liebe. Bis zur nächsten gemeinsamen Folge, nächsten Sonntag. Alles Liebe und vergiss nie, deine Arbeit ist unglaublich wertvoll. Deine Lisa.